wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de.
Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. Ja, wir haben eine Länderspielpause hinter uns, die Bundesliga hat pausiert, dementsprechend auch kein Spiel von Schalke 04, was ja es hätte zu kommentieren gab. Allerdings haben wir noch Gesprächsbedarf über das 3:3 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Ich war live im Stadion, war mit meinen Nerven leicht am Ende, aber ich habe das Ganze nochmal Revue passieren lassen, da werden wir dann gleich drauf zu sprechen kommen. Und wie bekannt, im zweiten Part geht's dann um das Auswärtsspiel am Samstag um 15.30 Uhr im Bremer Weserstadion gegen den SV Werder Bremen. Aber zunächst kommen wir zum 3:3 zu Hause gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Wir werfen kurz einen Blick auf die Aufstellung. Gab's einige, ja, zwei um genau zu sein, Veränderungen im Vergleich zur Aufstellung gegen die Augsburger. Marc Uth kam raus, dafür kam Alessandro Schöpf in die Partie und Daniel Caligiuri ist reinrotiert für, ja, quasi für Salif Sané, der sich ja verletzt hat. McKennie ist in die Innenverteidigung gerückt, bildete damit mit Ozan Kabak das Innenverteidiger-Duo. So kam auch ein bisschen Platz zustande eben für Daniel Caligiuri und Alessandro Schöpf, die dann auf den Außen ackerten, während Suat Serdar und Omar Mascarell die Doppelsechs bildeten und Amin Harit und Benito Raman das Sturmduo bildeten, beziehungsweise sie wechselten sich auch mal ab, dass Harit auf die Zehnerposition gerückt ist und Benito Raman die einzige Spitze war. Kommen wir zu den Highlights, wo es ja ein paar gab, wie man schon am Ergebnis sehen kann. Also, Schalke konnte in der 33. Minute durch Daniel Caligiuri in Führung gehen. Schönes Zusammenspiel mit Benito Raman, der da auch die Vorlage gegeben hat. Caligiuri zieht dann direkt ab. Schönes Tor zum 1:0, wie ich finde. Eins der schöneren Tore von Schalke 04 in dieser Saison. Ja, dann folgte der Ausgleich in der zweiten Hälfte, 62. Minute. Es gab einen Handelfmeter nach Einsatz des Videobeweises. Weston McKennie hat die Hand da eindeutig zu weit über dem, über der Schulter. Es ist eine unnatürliche Bewegung. Im Stadion konnte man das aus meiner Perspektive absolut nicht sehen. Da, ja, wusste man wie immer nicht, was los ist bei Einsatz des Videoschiedsrichters. Aber als ich mir dann die TV-Bilder nochmal angesehen habe, ist das eine klare Sache. Das ist ein Handelfmeter. Ruben Hennings tritt an zum Elfmeter und trifft zum 1:1. Nur zwei Minuten später konnte dann aber Ozan Kabak das zweite Tor in Folge erzielen für Schalke 04. Hat ja auch gegen Augsburg getroffen. Nach einer Otschipka-Ecke, ja, eigentlich ein fantastischer Kopfball, wie man so, ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, Ozan Kabak, momentan gute Form, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall 64 Minuten erneute Führung für Schalke 04, bevor dann Ruben Hennings nur knapp 10 Minuten später in der 73. Minute wieder zum 2:2 ausgleichen kann. Der Schalke eigentlich hätte kalt erwischen sollen, aber Suat Serdar konnte dann nochmal in der 79. Minute mit einem Schuss außerhalb des 16ers zum 3:2 treffen. Kasim Adams fälscht diesen Schuss allerdings unhaltbar für 6 Steffen ab, sodass man eigentlich dachte, Schalke wäre hier die glücklichere Mannschaft, die am Ende nochmal den Lucky Punch gesetzt hat. Aber in der 85. Minute Zusammenspiel zwischen Ruben Hennings und dem Ex-Schalker Kaan Ayhan. Und Hennings lupft dann über Alexander Nübel hinweg zum 3:3 in der 85. Minute. Ja, sehr turbulentes Spiel, sehr nervenaufreibendes Spiel. Was kann man aus diesem Spiel jetzt ziehen? Es ist ein Spiel gewesen, aus meiner Perspektive, was Schalke gewinnen musste. Rein vom Spielverlauf her. Schalke hatte mehr Torschüsse, vor allem mehr gefährliche Torschüsse, hat insgesamt über 100 Pässe mehr gespielt als die Fortuna. Die Fortuna hat so zu sehen aus wenig sehr, sehr viel gemacht. Defensiv war man sehr, sehr anfällig. Man hat die Ausfälle von Salif Sané und Benjamin Stambouli sehr bemerkt. Ozan Kabak eigentlich eine gute Partie gespielt, aber man hat einfach gemerkt, dass das Zusammenspiel mit Weston McKennie und auch mit Omar Mascarell noch nicht ganz gereift ist, noch nicht eingespielt war. Und dann sind da sehr, sehr einfache Fehler zustande gekommen, wie beispielsweise beim 2:2 oder beim 3:3 Ausgleich der Fortuna. Das muss sich definitiv bessern. Da war ein hoher Risikobereich im Schalker Spiel. Aber Schalke war durchaus spielbestimmend. Man hat es durchaus geschafft, übers Mittelfeld, gerade mit den neu ins Team gekommenen Schöpf und Caligiuri, da wieder ein bisschen Routine reinzubringen. Man war durchaus, finde ich, die kontrollierende Mannschaft. Allerdings, wie gesagt, hinten viel zu undiszipliniert, um ja letzten Endes als verdienter Sieger vom Platz zu gehen. Wenn man die Effizienz oder die Effektivität von Fortuna einfach dann an den Tag legt, dann ist so ein Unentschieden auch leider Gottes einfach verdient. Gerade wenn man einen absolut kaltschnäuzigen Stürmer vorne hat, wie Ruben Hennings. Ja, eigentlich mag ich es gar nicht, über gute Leistungen des Gegners, zumindest von Einzelspielern zu reden. Aber Ruben Hennings einfach, ja, ich habe es tatsächlich ein bisschen befürchtet vor dem Spiel. Stand ja auch vor dem Spiel bereits auf Platz 3 der Torjägerliste. Aber Ruben Hennings hat wirklich jeden seiner Schüsse eiskalt eingenetzt und auch ohne Chance für Alexander Nübel aus meiner Sicht. Ja, klasse Partie vom Neuner, von der Fortuna. Und so ein Spieler fehlt Schalke, auch wenn Benito Raman im Pokal gegen die Arminia aus Bielefeld zweimal netzen konnte. Konnte er das gegen Düsseldorf leider wieder nicht auf den Platz bringen. Er hat zwar eine Vorlage gegeben, also hat definitiv kein schlechtes Spiel gemacht, Benito Raman. Aber vor der Kiste kann er noch zu wenig in Szene gesetzt werden. Kurzer Blick auf die Statistiken, die untermalen eigentlich auch das, was ich gerade gesagt habe. Schalke hatte eine höhere Passquote, hatte höheren Ballbesitz, 57%, um genau zu sein. War also, zumindest meiner Ansicht nach, definitiv die kontrollierende Mannschaft. Hat auch mehr Zweikämpfe gewonnen, 56%. Hatte durchaus das Zepter in der Hand. Hätte deswegen auch meiner Meinung nach gewinnen müssen, beziehungsweise in der Konsequenz eben oder in der durch die Doppelwirkung, dass man quasi nicht nur das Spiel kontrolliert hat, sondern sich eben auch Torchancen erarbeitet hat, hätte man das Spiel gewinnen müssen. Fortuna war aber die effektivere Mannschaft und deswegen geht das Unentschieden so gesehen in Ordnung. Ich mache mir immer so ein paar Plus- und Minuspunkte, kennt ihr ja mittlerweile. Und da haben wir zwei Plus- und zwei Minuspunkte. Wir kommen zuerst zu den Pluspunkten, zu den Sachen, die mir sehr gut gefallen haben, und das sind die Standards. Man hat es auch in diesem Spiel wieder geschafft, ein Standardtor zu erzielen, das zwischenzeitliche 2:1. Irgendwie scheinen die Standards bei Schalke 04 wieder zu funktionieren. Man hatte in der letzten Saison den Eindruck, war das in der Vizemeistersaison noch so eine Stärke, scheint man inzwischen gar keine Standardtore mehr zu erzielen. Und jetzt hat man gegen Augsburg eins geschossen, gegen Fortuna eins geschossen und auch die restlichen Eckbälle kamen sehr, sehr präzise und gefährlich. Nicht nur Eckbälle natürlich, sondern auch die etwas weiter entfernten Freistöße. Also Standards gefallen mir echt gut bei Schalke 04 in den letzten Spielen. Derjenige, der das Standardtor gemacht hat, Ozan Kabak nämlich, ist bei mir der zweite Punkt. Ich find's wirklich ein bisschen faszinierend, muss ich sagen, wie diszipliniert Ozan Kabak auf Schalke ankam in der Hinsicht. Er kommt als junges Talent, der aber bei Galatasaray Istanbul Champions League gespielt hat, eigentlich relativ auch Stammspieler war, beim VfB Stuttgart Stammspieler war und kommt zu Schalke und sitzt erstmal einen großen Teil auf der Bank. Das kann für viele Talente frustrierend sein, aber Ozan Kabak hat das sehr diszipliniert angenommen, hat dann seine Chance jetzt genutzt und hat die drei Spiele, die er jetzt gespielt hat, gegen Augsburg, Bielefeld und Düsseldorf souverän gewirkt, hat mir sehr gut gefallen, kann sich definitiv noch defensiv verbessern, aber hat gerade was die Kopfballstärke und auch die Zweikampfstärke angeht, für mich sehr beeindruckend seine Entwicklung und bin sehr gespannt, was er noch auf Schalke zeigen kann. Kommen wir zu den Minuspunkten, liegen eigentlich auf der Hand, zumindest der erste, und zwar die Defensive. Da ist es vielleicht ein bisschen gemein, auch Weston McKennie und Ozan Kabak da was vorzuwerfen. Muss man allerdings, sind beides Profispieler, die auf dieser Position eben eingesetzt wurden. Gerade Weston McKennie, tut mir da halt auch ein bisschen leid, um ehrlich zu sein, da fehlen einfach die Alternativen. Ist auch dieses typische Schalke-Pech, muss man sagen, dass man dann, obwohl man Sané und Benjamin Stambouli eine sehr, sehr starke Innenverteidigung hatte am Anfang der Saison, dass sich dann beide so langfristig verletzen, vor allem Salif Sané fällt ja eben längerfristig aus. Ist schon sehr bitter für Schalke 04 und dann eben noch die eigentlichen Top-Alternativen Ozan Kabak. Kommt auch gerade aus einer Verletzung zurück und Matija Nastasic eben noch verletzt. Sehr bittere Situation, aber darf leider Gottes keine Ausrede sein im Profigeschäft und deswegen muss ich das verbessern. Aber ich glaube eben, wenn so ein Routinier wie Matija Nastasic wiederkommt, auch neben dem jungen Ozan Kabak, Nastasic, der ist schon so lange auf Schalke und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der das wieder stabilisieren kann und auch stabilisieren wird. Zweiter negativer Punkt ist der Sturm, beziehungsweise ja, wenn man es beim Namen nennt, Benito Raman. Da geht es mir gar nicht um den Spieler selber, denn der hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Aber es zeigt sich immer wieder, wir haben jetzt zwei Bundesligaspiele hintereinander, drei Tore von Schalke 04 gesehen. Vorher hat man die Tore, die Toreffizienz bemängelt. Jetzt hat man zwei Spiele hintereinander, wenn man das Pokalspiel dazu nimmt, sogar drei Spiele hintereinander, drei Tore geschossen. Im Pokalspiel hat Benito Raman einen Doppelpack hinbekommen, hat mich sehr, sehr gefreut für ihn. Hab gehofft, er kann es gegen Düsseldorf fortführen, hat leider nicht geklappt. Aber es fällt nun doch auf, selbst wenn Schalke viele Tore schießt, ist nur selten ein Stürmer dabei. Das Problem, ja, so deutlich muss man es langsam sagen, muss sich ganz rapide ändern, rapide und schnell ändern, weil man hat mit Uth, Raman und Kutucu Stürmer, auch Burgstaller zählt für mich dazu, die nicht schlecht sind. Die sind alle, meiner Meinung nach, na, nehmen wir Burgstaller mal raus, das sind für mich alles überdurchschnittliche Bundesligaspieler. Auch Marc Uth ist für mich ein Spieler, der für mich ein guter Stürmer ist, der seine Qualitäten schon unter Beweis gestellt hat. Aber irgendwie scheint es A, bei den Stürmern selber ein bisschen zu hapern. Gerade Benito Raman und Guido Burgstaller und Marc Uth tun sich da sehr schwer. Ahmed Kutucu hat ja noch nicht so viele Einsatzzeiten bekommen. Auch das ist ein Grund, warum ich ihn mir mal wünschen würde gegen Werder. Aber auch die Inszenesetzung fehlen noch. Benito Raman hat so große Qualitäten über sein Tempo. Das hat man auch gegen Düsseldorf teilweise gesehen. Ein sehr guter Konterspieler, ein sehr guter Spieler für den Umschaltmoment, auch den man mal lang schicken kann über einen Vertikalpass. Aber irgendwie funktioniert das alles noch nicht mit den letzten Reingaben. Zumindest auf ihn jetzt bezogen. Aber auch das gehört zum Lernprozess dazu und auch da bin ich mir sicher, dass man da Lösungen und Entwicklungen finden wird. Also, was halten wir fest? Nastasic und Kabak müssen die Abwehr stabilisieren. Vielmehr Matija Nastasic, aber es ist letzten Endes eine Aufgabe von beiden, weil sie die das Innenverteidiger-Duo bilden. Weston McKennie muss meiner Meinung nach zurück ins Mittelfeld. Man hat auch gemerkt, dadurch, dass er weiter hinten gespielt hat, dass da ein bisschen die Zweikampfhärte im Mittelfeld gefehlt hat. Caligiuri und Schöpf, beim besten Willen keine Zweikampfmonster. Omar Mascarell ist da so ein bisschen der Einzige, der mal dahin geht, wo es weh tut. Weston McKennie für mich ein essentieller Part im Mittelfeld von Schalke 04. Die Vertikalität, habe ich ja gerade schon gesagt, Benito Raman hat gute Ansätze. Wenn man das noch verfeinern kann, kann er zu einer richtigen Waffe werden. Da hat er sehr gute Ansätze gegen Düsseldorf gezeigt. Und letzter Punkt zum Spiel gegen Düsseldorf. Schalke 04, und das dürfen alle Beteiligten nicht vergessen, ist in einem Lernprozess, in einem Entwicklungsprozess. Man steht jetzt auf einem 7. Platz. Ich denke, es ist ein 7. Platz, mit dem man zufrieden sein kann. Es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Allerdings sind eben diese Spiele, so ein 3:3 gegen Düsseldorf, wo du dreimal zu Hause eine Führung vergibst, die sind bitter, gerade aus Sicht der Fans. Aber das sind Spiele, wo Spieler dazulernen, die Spieler für ihre Erfahrung benötigen und die man machen muss, um sich auch zu verbessern. Klingt sehr makaber und auch ein bisschen blöd, wenn man ehrlich ist, aber ist aus meiner Sicht einfach so. Es sind halt Spiele gewesen, die für Schalke 04 nicht beinbrechend waren. Man steht immer noch im oberen Tabellendrittel, steht da auch gut da, steht da auch relativ, ja, was heißt sicher, aber ich sag mal, der Abstand zu Platz 11, 12 ist schon etwas größer. Und wenn man jetzt gegen Bremen eine gute Leistung an den Tag legen kann und da auswärts punkten kann, dann sieht das auch ganz gut aus. Und dann bin ich auch optimistisch, dass man die Hinrunde auf einem, ja, ich leg mich mal fest, dass man die Hinrunde auf einem europäischen Platz beenden kann. So viel zum Spiel gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Wir gehen jetzt in eine kleine Pause rein und hören uns gleich wieder, wenn es um das Auswärtsspiel in Bremen geht. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Glück auf und willkommen zurück beim Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid hier auf meinsportpodcast.de. Wir kommen zum zweiten Part für den Knappencast zum nächsten Spieltag gegen Werder Bremen. Wir kommen auf das Auswärtsspiel im Weserstadion zu sprechen. Samstag 15.30 Uhr geht's los. Und die Bremer haben verloren ihr letztes Spiel. Auswärts in Gladbach mit 1:3. Wie lässt sich die Niederlage bewerten? Ich glaube, man sollte das nicht allzu hoch hängen. Gladbach im Moment das Team der Stunde, der Primus der Bundesliga. Bremen ist nicht in seiner besten Form, kann es definitiv besser. Und dass man in Gladbach Punkte liegen lässt, ist wahrlich keine Schande für Werder. Aber Werder muss langsam zusehen, dass sie Punkte holen. Aber dazu kommen wir gleich zu sprechen. Wir kommen erstmal auf die Aufstellung von Schalke 04, konzentrieren uns auf die Knappen. Ja, was könnte sich verändern? Ich denke erstmal, der klarste Schritt ist, dass Matija Nastasic, soweit er fit ist, für Weston McKennie in die Innenverteidigung rücken wird. Nastasic hat zum Aufnahmezeitpunkt wieder am Training teilgenommen. Sprich, am Dienstag, den 19. November, hat er wieder dran teilgenommen. Und ja, ich denke, wenn er die nächsten Einheiten, sprich Mittwoch und Donnerstag, mitmacht, dann denke ich, steht dem auch nichts im Weg. Da wird David Wagner, denke ich, nichts anbrennen lassen und lieber den gelernten Innenverteidiger aufstellen. Weston McKennie hingegen wird, glaube ich, dafür trotzdem ins zentrale Mittelfeld rücken für Alessandro Schöpf. Schöpf wird ohnehin nicht spielen können, ist verletzt, hat sich an der Muskelfaser was zugezogen, wird definitiv ausfallen für das Spiel in Bremen. Deswegen kann ich mir eben auch sehr gut vorstellen, dass Weston McKennie für ihn eben ins Mittelfeld wieder rücken wird. Und dann gibt es da noch Daniel Caligiuri. Hat eine gute Partie gespielt gegen Düsseldorf. Glaube dennoch, dass er auf die Bank kommen wird. Und ich, es ist ein Tipp, der sehr brenzlig ist. Aber ich glaube doch, dass gerade nach den letzten Spielen, wo Benito Raman eine gute Leistung gezeigt hat, aber Marc Uth sich nicht so wirklich beweisen konnte, außer im Pokalspiel, glaube ich, dass Ahmed Kutucu eine Chance kriegen kann gegen Bremen. Sehe ich vor allem darin, dadurch, dass Alessandro Schöpf eben ausfällt, glaube ich irgendwie nicht, dass Dani Caligiuri auf dem Platz stehen wird, wenn man eben die Alternative hat. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Kutucu endlich seine Chance bekommt, hat ja auch jetzt auch Rückenwind, hat mit der Nationalmannschaft gespielt, sein Debüt gegeben für die türkische Armelf. Deswegen hoffe ich persönlich auch, dass er spielen wird, aber ja, letzten Endes, Caligiuri hat seine Sache eben auch gegen Düsseldorf gut gemacht, deswegen wäre es jetzt auch kein Drama, wenn Caligiuri beginnen dürfte. Kommen wir zum Spiel selber, zu den beiden Teams. Was könnte der Schlüssel für Schalke 04 sein? Werfen wir erstmal einen Blick auf die blanke Statistik. Werders Defensive ist dieses Jahr sehr löchrig, sehr anfällig. Man hat 24 Gegentore. Da sind nur Paderborn und Mainz schlechter und die beiden Mannschaften stehen wahrlich nicht gut in der Tabelle da. So wie auch die Bremer. Die Bremer gerade auf Platz 14. Man hatte diese, ja, man muss es so sagen, diese krasse Verletzungsmisere zu Beginn der Saison. Allerdings mittlerweile darf man durchaus von Kohfeldt und seinem Team da Besseres erwarten als den aktuellen Tabellenplatz. Und da bin ich gespannt, eben wie Werder sich gegen Schalke präsentieren wird. Wird ein entscheidendes Spiel für die Bremer. Aber leider wird's personaltechnisch noch nicht ganz besser. Ömer Toprak hat sich verletzt, wird für den Rest der Hinrunde ausfallen. Niklas Moisander ist zwar ins Training zurückgekehrt, ist aber für das Spiel gegen Schalke noch keine Option. Dementsprechend wird sich da in der Verteidigung wenig ändern. Ja, Werder nur einen Sieg zu Hause bisher geholt, ist 16. in der Heimtabelle. Das ist für Werder Bremen ein katastrophaler Wert. Während Schalke 04 auswärts bislang nur eine Niederlage hinnehmen musste gegen die TSG aus Hoffenheim. 4. in der Auswärtstabelle, sprich rein von der Vorausschau? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein, aber rein auf dem Papier hat Schalke da einen Vorteil. Schalke schlägt sich auswärts bislang besser als heim und Werder eben heim bisher, man kann es eigentlich fast sagen, miserabel. Kommen wir zu den Spielern. Ich habe es im ersten Part schon angesprochen. Ich glaube, dass Vertikalität ein wichtiger Faktor im Spiel von Schalke 04 sein kann. Und ich sehe in Amin Harit und in Benito Raman und theoretisch auch in Ahmed Kutucu die perfekten Spieler für dieses vertikale Spiel. Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, denn warum glaube ich, dass Vertikalität im Spiel gegen Bremen wichtig sein kann? Kofeld lässt gerne mit einer Fünferkette spielen. Und eine Fünferkette ist ideal für beide Mannschaften, aber gerade für die angreifende Mannschaft, die Umschaltmomente eiskalt zu nutzen. Es werden sich in den Umschaltmomenten Räume ergeben und diese Räume sind prädestiniert dafür, dass sie eben so dynamische, schnelle Spieler wie Benito Raman oder Ahmed Kutucu nutzen können und von Amin Harit, der auch ein dynamischer Spieler ist, aber auch eine gewisse Genauigkeit, eine gewisse Technik, ein gewisses Dribbling an den Tag legt, eingesetzt werden können. Und gerade aus dem Grund denke ich, dass es vom Vorteil sein kann, Benito Raman sowieso, aber Ahmed Kutucu gegen die Werder spielen zu lassen. Es gibt eine enorme Schwäche vom Werder in diesem Jahr. Die Fans selber sind sehr frustriert darüber und Florian Kohfeldt hat sogar jetzt ein Spezialtraining für diese Schwäche angeordnet. Es sind die Standards. Werder Bremen kassiert zu viele Standardtore und vor allem kassieren sie diese zu einfach. Auf der anderen Seite haben wir Schalke 04, die in diesem Jahr irgendwie eine Standardstärke an den Tag legen, gerade in den letzten Partien. Ozan Kabak habe ich schon angesprochen im ersten Part, hat jetzt zwei Kopfballtore nach Ecken hintereinander geschossen, beziehungsweise stimmt überhaupt nicht, gegen Augsburgers ersten Freistoß, meine ich. Auf jeden Fall nach Standards. Und wenn Schalke 04 diese Standardstärke an den Tag legen kann und Werder Bremen weiter da seine Defizite hat, dann kann das durchaus am Ende ein entscheidender Faktor sein im Spiel. Es gibt drei Spieler bei Werder Bremen, die ich für essentiell halte im Spiel von Werder und auch für die Defensivarbeit von Schalke 04. Da haben wir erstmal den offensichtlichsten und das ist Milot Rashica. Rashica ist für mich ein ähnlicher Spieler wie Hennings für Düsseldorf. Ohne Rashica stände Bremen vielleicht sogar noch schlechter da, als sie es gerade aktuell sowieso tun. Und Rashica ist ein Spieler, der ein Spiel alleine entscheiden kann, der ein Spiel in eine andere Richtung lenken kann und durch eine Einzelaktion die Emotionalität, beziehungsweise das stimmt überhaupt nicht, die Emotionalität, die Richtung eines Spiels ändern kann. Und Schalke 04 hat gerade mit der Defensivanfälligkeit im letzten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf zu spüren bekommen, wie es ist, wenn man so einen Spieler nicht vernünftig verteidigt, beziehungsweise vielleicht auch nicht richtig verteidigen kann. Und da gilt es gerade gegen Werder Bremen mit Milot Rashica enorm aufzupassen, denn das ist ein Spieler, der Schalke 04 richtig wehtun kann. Dann gibt's das Mittelfeld von Werder, was ich enorm spannend finde. Für mich eins der spannendsten Mittelfeldspieler in der Bundesliga ist Maximilian Eggestein. Der in Zusammenarbeit mit Davy Klaassen ist ein sehr spezielles Mittelfeld von Werder. Es sind zwei Spieler, die sehr viel laufen. Rein von den Zahlen her kann ich mir durchaus vorstellen, dass die beiden Spieler zu den Laufstärksten gehören. Und zwei Spieler, die sehr kämpferisch sind und sehr ehrgeizig sind. Davy Klaassen, kann ich mich noch daran erinnern, als Schalke 04 im Europa League Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam 2016 gespielt hat. Klaassen war da der Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Ajax Amsterdam und der absolute Kapitän. Finde ich ein bisschen traurig, wie sich das entwickelt hat. Ist ja zu Everton gewechselt, wurde da nicht wirklich glücklich und dann zu Werder Bremen. Hätte ich mir sehr gerne bei Schalke 04 gewünscht, aber die Situation ist, wie sie ist und ich schätze das Mittelfeld um Maximilian Eggestein und Davy Klaassen als sehr spielstark und enorm arbeitsintensiv ein. Ich glaube, das sind zwei Spieler, die hören einfach nicht auf zu laufen und die können dir, mal auf Deutsch gesagt, richtig auf die Nerven gehen im Spiel. Wie kann man das Spiel jetzt einordnen? Ich habe schon im ersten Part gesagt, die Vorzeichen sprechen eigentlich für Schalke 04. Rein wenn wir die Heimtabelle, die Auswärtstabelle betrachten, ist Werder zu Hause sehr schwach, Schalke auswärts sehr stark. Werder hat eine sehr löchrige Defensive, hat eine Standardschwäche, Schalke eben aktuell eine Standardstärke. Aber das sind Indizien, die heißen bei Schalke 04 leider üblicherweise überhaupt nichts. Deswegen ist eben ein sehr disziplinierter Auftritt gefragt, gerade in der Defensive. Ich habe es angesprochen, ich glaube, dass wenn Matja Nastasic zurückkehrt, dann muss er eben diese Stabilität wieder reinbringen und die wird er auch reinbringen, denn Nastasic ist schon sehr lange im Schalker Trikot aktiv und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er mit Kabak da ein starkes Innenverteidiger-Duo bilden kann. Ich habe es gesagt, Rashica ist ein ähnlicher Schlüsselspieler wie Ruben Hennings es bei der Fortuna ist. Deswegen gilt es, auf den enorm aufzupassen. Könnte ein Gamechanger sein im Spiel. Aber was Schalkes Gamechanger sein kann, sind eben die Standards. Ich glaube letzten Endes, dass ein Standard dazu führen wird, dass Schalke sich in Bremen im Weserstadion durchsetzen kann. Ich glaube, dass das der Vorteil von den Schalkern sein wird und dass sich Schalke so am Ende mit 2:1 in Bremen durchsetzen kann. Das ist mein Tipp zum Spiel des nächsten Spieltags. Damit wären wir auch am Ende für diesen knappen Cast. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf den Spieltag. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf Bundesliga-Fußball, nachdem man die Länderspielpause jetzt überstanden hat. Und ich freue mich auf nächste Woche, auf die nächste Folge, wenn wir wieder drüber reden können. Bis dahin, Glück auf und ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der Knappencast mit Fabian Kukovic. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.